Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Das Hochwasser in Mitteleuropa hat auch die Siedlungsgebiete der deutschen Minderheit in Tschechien schwer getroffen. Mindestens eine Familie im Thomasdorf bei Freiwaldau, die der deutschen Minderheit angehört, hat die Flut das gesamte Haus mit Garten genommen. Die Schäden und das Leid sind enorm. Die Landesversammlung hat ein transparentes Konto angelegt. Jede Spende kommt den Bedürftigen zugute. Auf der Webseite der Landesversammlung unter der Rubrik Neues kann man Details zu diesem Konto finden. Landesversammlung.cz. Dankeschön.
Povodně ve střední Evropě těžce zasáhly také oblasti obydlené německou menšinou v České republice. Nejméně jedné rodině v Domašově u Jeseníku, příslušníkům německé menšiny, vzala povodeň celý dům a zahradu. Škody a utrpení jsou obrovské. Shromáždění německých spolků proto zřídilo transparentní účet. Každý příspěvek půjde ve prospěch potřebných. Jednotlivé pohyby může kdokoliv sledovat na webových stránkách ČSOB. Majitel účtu Shromáždění německých spolků v České republice, číslo účtu 34653554 7, kód banky 0300.
Sousedé.
In der September-Ausgabe der Rubrik Archivbesuche bringen wir heute eine Aufnahme aus der Zeit des Protektorats. Es handelt sich dabei um ein Kriegsphänomen, die Kinderlandverschickung. Ziel war es, Kinder aus Städten, in denen die Gefahr von Luftangriffen und Bombenangriffen bestand, in sichere Gebiete zu schicken. Es wurde sowohl von den Briten als auch von den Deutschen organisiert. Während britische Kinder überwiegend in Familien auf dem Land kamen, richtete das NS-Imperium spezielle Einrichtungen für Kinder ein, die sich nicht nur schützen, sondern auch ideologisch angemessen erziehen sollten. Im Protektorat Böhmen und Mähren gab es 400 solche Einrichtungen. Während des Krieges verbrachten dort um 350.000 deutsche Kinder. Mehrere hundert von ihnen lebten auch in Luhačovice. In unserem Archiv ist eine Erzählung aus dem Jahr 1941 über das Leben der Kinder dort erhalten. Lass uns jetzt zuhören.
V zářijovém vydání rubriky Archivní návraty si pustíme nahrávku z období protektorátu. Ta se týká jednoho válečného fenoménu. Vysílání dětí na venkov. Jeho smyslem bylo odeslat děti z měst, kde hrozily nálety a bombardování, do bezpečnějších oblastí. Organizovali ho jak Britové, tak Němci. Zatímco britské děti jezdily především do venkovských rodin, nacistická říše pro děti připravila speciální zařízení, která je měla nejen ochránit, ale i patřičně ideologicky vychovat. Na 400 takových zařízení bylo v protektorátu Čechy a Morava. Během války jimi prošlo na 350 tisíc německých dětí. Několik set jich pobývalo také v Luhačovicích. V našem archivu se dochovalo vyprávění z roku 1941 o tom, jak se tam dětem žije. Kousek si nyní pustíme.
Lagerwettbewerb des KLV-Lagers Bad Luhačovice. Am Morgen des 5. August fuhr Gebietsführer Geisler, der Beauftragte des Staatssekretärs für die erweiterte Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen-Mähren, mit einigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in das KLV-Lager Bad Luhačovice. Die Fahrt ging zunächst durch die äußerst fruchtbare Ebene der Elbniederung. Weite Korn-, Weizen- und Gerstenfelder glitten an unseren Augen vorüber. Weiter ging die Fahrt durch die waldreichen Ausläufe der Karpaten nach Mähren und Luhačovice. Ein Lagerwettbewerb war hier angesetzt. Nicht nur die äußere Ordnung und Sauberkeit des Lagers war bei der Bewertung ausschlaggebend, sondern vor allem die innere Haltung und Aufgeschlossenheit wurde bei der Bewertung berücksichtigt. In 30 herrlich gelegenen Berghotels, Erholungsheim und Villen sind unsere Kinder aus Berlin und Rhein-Niederrhein in dem weltberühmten mährischen Bad Luhačovice untergebracht. Die Häuser liegen an sonnigen Waldhängen und sind besonders gut eingerichtet. Es sei vorweg gesagt, alle Lager waren in einem solch zahllosen Zustand, mit so viel Liebe und Sorgfalt gestaltet, dass nach den kleinsten Missständen gesucht werden musste, um überhaupt eine Abstufung der Bewertung vornehmen zu können. So wurde unter und über den Schränken und Betten nach Staub gesucht. Sogar der Ofen musste sich eine genaue Untersuchung gefallen lassen. Aber er ließ es gern über sich ergehen, denn emsige Kinderhände hatten ihn bis auf Hochglanz poliert. Neben der Sauberkeit des Fußbodens galt unsere besondere Aufmerksamkeit den Spinden und Betten. Und fürwahr, welches Feldwebelherz beginnt da nicht freudiger und höher zu schlagen, wenn es solch mustergültige Spinden und den tadellosen Bettenbau sieht. Was aber hatten die Jungmädel nicht alles getan, um ihre an und für sich schon sehr schönen Zimmer noch wohnlicher und für allen heimatlicher zu gestalten. Die Fantasie und Gestaltungsfreudigkeit unserer heutigen Jugend kam auch hier wiederum klar zum Ausdruck. Unbeeinflusst von Erzieherinnen und der Impfführerinnenschaft haben die Mädel dem Alter und dem Wesen entsprechend Mittel und Wege gefunden, sich alles selbst schön zu gestalten.
Die Erzählung ist natürlich von der Nazi-Ideologie geprägt. Dies fällt insbesondere bei der Beschreibung einer Reise nach Prag auf.
Vyprávění je samozřejmě poznamenané nacistickou ideologií. Zvlášť patrné je to při popisu výletu do Prahy.
Die drei besten Lager, das Haus Petschin, das Haus Justina und das Haus Anita, werden als erst nach Prag kommen und das deutsche Prag, die herrliche Hauptstadt Böhmens, in einem dreitägigen Aufenthalt erleben. Prags urdeutsche machtvolle Schönheit, die aus vergangenen Zeiten in Bildern der alten Stadt zu beiden Seiten der Moldau als stolzer Zeuge deutscher Macht, deutscher Größe und deutscher Schöpfungskraft in die Gegenwart herüberragt, lässt kein deutsches Herz unbeeindruckt. Neben der ganztägigen Moldau-Fahrt gibt es ein Nachmittagscafé in der Filmstadt Barrandov bei Prag. Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreicht der Gebietsführer Geisler den Lagerleiterinnen der drei besten Lager einen Blumenstrauß.
Sousedé. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist vor mehr als einer Woche ein Teil der Dresdner Karola-Brücke eingestürzt. Kollegen unseres Partnersenders MDR1 haben uns vor einer Woche einen Bericht geschickt, in dem sie die unmittelbaren Reaktionen der Dresdner Bewohner festhalten.
Jak jistě víte, před více než týdnem se zhroutila část drážďanského Karola-Brücke. Kolegové z naší partnerské stanice MDR nám před týdnem poslali reportáž zachycující bezprostřední reakce obyvatel Drážďan.
Der Schock in Dresden sitzt tief. Fassungslosigkeit bei denen, die sich heute früh an den Unglücksort begeben haben.
Also ich habe gerade ganz schweren Magen. Also ich fahre jeden Tag darüber mit der Straßenbahn. Ich bin gestern Nachmittag noch darüber gefahren, ne? Und heute früh war ja wie China, Amerika oder irgendwas die Schlagzeile, Karola-Brücke eingestürzt. Irre, Wahnsinn. Ist wie, als wenn die Frauenkirche eingestürzt wäre.
Das ist schon irgendwie erschreckend, so das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so ein Bild in Dresden zu sehen. Man kennt die Fotos, alle Brücken waren ja zerstört und lagen so in der Elbe. Und das ist irgendwie ein ganz erschreckendes Bild, finde ich.
Die Karola-Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Errichtet in den Jahren von 1892 bis 1895, zerstört im Zweiten Weltkrieg, zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut und 1971 wieder eröffnet. Das 340 Meter lange Bauwerk wird jeden Tag von zwei Straßenbahnlinien, tausenden Autos, Fahrrädern, Fußgängern passiert. Teile der Brücke hatten sich gegen 3 Uhr gelöst, waren in die Elbe gestürzt. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, der sie aus dem Schlaf gerissen habe. Glück im Unglück, nur Minuten lagen zwischen der Überfahrt einer Straßenbahn und dem Einsturz. Menschen kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden. Weil Leitungen beschädigt wurden, war die Fernwärmeversorgung in der Stadt komplett ausgefallen. Mittlerweile funktioniert sie teilweise wieder. Die Dresdner Polizei geht bislang von einem Unglück aus. Der Sprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geithner.
Jetzt ist heute ein besonderer Tag, der 11. September. Ich glaube, es ist Ihnen klar, dass wir, wenn wir so einen Einsturz bewerten, das natürlich auch in einem anderen Kontext tun müssen. Wenn bei uns quasi nachts so eine Meldung eingeht, die größte Brücke von Dresden stürzt ein, dann schrillen natürlich bei uns erstmal die Alarmglocken. Und wenn Sie jetzt schon im Netz schauen, werden Sie schon erste Videos finden, Bilder finden, diese Brücke mit arabischen Schriftzeichen und dass das quasi schon natürlich auf diese eigene Art und Weise verwertet wird. Fakt ist, es gibt null Anhaltspunkte für irgendein strafbares Verhalten im Moment. Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Es wird jetzt zu schauen sein, die Ursache wird zu ermitteln sein, und wenn sich dort herausstellen sollte, dass dort Mängel bestehen oder Fehler gemacht wurden, dann wird man auch ein Strafverfahren eröffnen. Aber diese Anhaltspunkte fehlen im Moment. Es gibt keine Verletzten, es gibt keine zum Glück getöteten Personen. Deswegen haben wir jetzt auch keinen Anlass, von Amts wegen ein Strafverfahren einzuleiten.
So said it. Und schließlich das Jubiläum der Woche. Am 21. September 1929 wurde Alfred Alois Haase in Trautenau als Sohn einer Webeunternehmerfamilie geboren. Seit seinem 10. Lebensjahr beschäftigte er sich mit der Fotografie. Nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach dem Krieg lebte Haase zunächst in Österreich, zog dann nach München, wo er das Institut für Bildjournalismus besuchte und dort eine Ausbildung zum Zeitungsfotografen absolvierte. Er fotografierte für zahlreiche in- und ausländische Zeitungen und Zeitschriften sowie für Presseagenturen. In den 1960er Jahren wurde er fester Mitarbeiter der Münchner Abendzeitung. Alfred Haase hat eine Reihe von Reportage- und Sportfotografien sowie Porträts viele mehr oder weniger bedeutende Persönlichkeiten vorzuweisen. Auf seinen Fotos hielt er beispielsweise Margaret Thatcher, Lech Walesa, Papst Johannes Paul II., Michael Gorbatschow und andere fest. Er war einer der besten bayerischen Fotografen. Er förderte die Nennung der Namen von Fotoautoren in Zeitungen und war Mitglied der Leitung des Bayerischen Journalistenverbandes. Neben journalistischen Bildern gibt es von Haase auch einen narrativen Bildband Burgen, Schlösser und Klöster in Bayern oder einen Bildführer durch die Stadt Dachau. Alfred Alois Haase verstarb 2017.
A na závěr ještě výročí týdne. Dne 21. září 1929 se v Trutnově v tkalcovské podnikatelské rodině narodil Alfred Alois Haase. Už od svých 10 let velmi rád fotografoval. Po poválečném vysídlení z Československa žil Haase nejprve v Rakousku a pak se přestěhoval do Mnichova, kde začal navštěvovat Institut pro obrazový žurnalismus, kde se vyškolil na novinového fotografa. Fotil pro celou řadu domácích i zahraničních novin a časopisů i pro tiskové agentury. V 60. letech se stal stálým zaměstnancem Münchner Abendzeitung. Na svém kontě má Alfred Haase řadu reportážních i sportovních fotografií, ale také portrétů mnoha více či méně významných osobností. Na svých fotkách zachytil například Margaret Thatcherovou, Lecha Valencu, papeže Jana Pavla II., Michaila Gorbačova a další. Patřil mezi bavorskou fotografickou špičku. Prosazoval uvádění jmen autorů snímků v novinách a byl členem vedení Bavorského svazu novinářů. Vedle novinářských snímků má Haase na kontě také výpravnou fotografickou knihu Hrady, zámky a kláštery v Bavorsku nebo obrazového průvodce městem Dachau. Alfred Alois Haase zemřel v roce 2017.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.